Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audiovariante des Aktienschnelltests von Moderator Michael Lüsken mit Volker Schulz aus dem Redaktionsteam des Aktionärsbriefes. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 18. November 2021 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Für weitere Informationen zu Bernecker TV besuchen Sie bitte unsere Webseite www.bernecker.tv. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine richtig gute Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode.
Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, und auch ein herzliches Willkommen an die YouTube-Gemeinde. Sie wissen, wir zeichnen diese Sendung immer am Donnerstag auf und die Abonnenten von Bernecker TV bekommen auch donnerstags immer schon die komplette Sendung präsentiert. Für YouTube den Teil, den Schnelltest, schneiden wir immer raus und präsentieren den am Freitagabend um 18 oder ab 18 Uhr. Wir weisen deswegen auf den heutigen Abend, auf den Donnerstagabend hin. 19 Uhr beginnt ein Börsenspiel. Veranstalter ist das Portal Aktienlust mit Mick Knauf und Jürgen Schmidt. Wir sind auch als Partner dazu eingeladen, präsentieren da Aktien. Eine spannende Geschichte. Frank Thelen ist dabei, Daniel Kühn ist dabei. Dann ist wir vom Team Bernecker, Team Börse Online ist dabei, Tim Schäfer, Finanznerd ist dabei. Eine ganz spannende Geschichte. Donnerstag abends live um 19 Uhr. Natürlich können Sie sich das auch hinterher noch mal angucken. Wir legen los mit dem Schnelltest. Und da ist die erste Aktie Tencent. Die Bodenbildung, Volker, scheint gelungen.
Ja, ich warte ja schon sehr lange darauf. Ich bin durchaus ein Fan von Tencent. Was wir hier jetzt gesehen haben, waren auch relativ frische Zahlen. Tencent hat den Umsatz um 13% gesteigert auf über 22 Milliarden Dollar. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist das langsamste Wachstum seit etwa 17 Jahren für dieses Unternehmen. Und der CEO hat ja auch schon gesagt, das Werbegeschäft, das wird auch in den nächsten Quartalen weiter sinken. Es wird unter den Regulierungsmaßnahmen, die da erteilt worden sind, weiter leiden. Wir hatten einen operativen Gewinnanstieg von 7% auf 6,3 Milliarden Dollar. Das ist natürlich auch ein flaches Gewinnwachstum. Aber es ist auch, wenn man diese Relation ins Verhältnis zum Umsatz setzt, ist es auch schon eine sehr beeindruckende Marge. Also insgesamt sind es keine überragenden Zahlen, aber wir müssen eben sehen, was macht die Aktie. Und die Aktie hat offensichtlich sehr viel eingepreist. Die Aktie bildet definitiv aktuell einen Boden aus. Nur das ist entscheidend. Ich denke, wer hier raus wollte, aufgrund der ganzen Maßnahmen, der ist nun raus. Und was wir auch sehen, ist, dass Tencent in den letzten Tagen auch immer mehr, auch als Profiteur eines möglichen Metaverse, das ist ja im Moment ein Riesenthema, über Epic Games immer mehr genannt wird. Im Brief selber haben wir die Aktie jetzt um 54 Euro umgerechnet, gekauft in Frankfurt, ins Depot gekauft. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das 2020 eine ganz nette Performance werden sollte bei Tencent.
Nächste Wert, den du ausgewählt hast, ist Siemens. Und da hast du gesagt, Siemens wird zum Aushängeschild im DAX.
Ja, das ist schon toll, was Siemens in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Ich war ja auch in den letzten Jahren immer sehr skeptisch, was den DAX betraf, gerade auch in Relation zu den US-Märkten, die ja deutlich besser gelaufen sind. Hab gesagt, es gibt eben nicht diese Aushängeschilder. Aber Siemens entwickelt sich zu so einem Aushängeschild im DAX. Das muss man ganz klar sagen. Nach dem Umbau wird eine Art Apple für Industriekunden stehen. Die Aufteilung, die Siemens ja in den letzten Jahren eingeleitet hat, das erweist sich jetzt als richtig. Wir sehen es an den wirklich sehr beeindruckenden Zahlen. Siemens hat im letzten Geschäftsjahr 21/22 jetzt einen freien Cashflow von 8,2 Milliarden Euro gemeldet. Der Auftragseingang stieg um 23%. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und zu einem Kernthema wird eben die Umstellung auf ein Software-as-a-Service-Modell für die Industriekunden. Man ist definitiv ein führender Anbieter von vernetzter Produktion und Automatisierung inzwischen geworden. Man fährt in diesem Bereich eine Marge von 21% inzwischen ein. Wir haben einen KGV von 16 für das nächste Jahr. Ich finde, das ist zu wenig, gerade wenn man diesen Bewertungsansatz auch zum Beispiel mit der französischen Schneider Electric vergleicht, die mit einem KGV von 25 bezahlt wird. Ich denke, Siemens kann man auch mindestens ein KGV von 20, 22 zustehen. Also von daher sehe ich Siemens schon in einer sehr guten Position. und sicherlich im DAX auch für einen sehr aussichtsreichen Kandidaten für 2022. Meine Kursziele für Siemens liegen jetzt über 200 Euro.
Schon häufiger im Aktionärsbrief behandelt. Du hast, glaube ich, auch öfter Interviews geführt mit dem CEO. Die Aktie ist D-Pharma und du sagst, dieser Trend ist verlässlich.
Genau, vielleicht noch mal ein kleines Update. Ich bringe sie ja immer wieder mal hier im Schnelltest. Der CEO hat mir kürzlich noch mal persönlich aufgezeigt, wo die Reise weiterhin gehen wird in den nächsten Jahren. D-Pharma ist ja ein Bestandshalter von Fachmarktzentren. Es ist so, dass man aus den vorhandenen Mitteln bis 2025 auf ein FFO je Aktie, das ist ja der wichtige Cashflow für diese Immobiliengesellschaften, auf 2,50 Euro hochgefahren werden soll. Und das Interessante daran ist eben, dass man das ohne weitere Kapitalaufnahmen oder Kapitalerhöhungen schaffen kann. Das heißt nicht, dass man vielleicht nächstes Jahr eine kleine Kapitalerhöhung macht, aber man kann es theoretisch ohne KE bis 2,50 Euro schaffen. Das heißt, wir fahren hier aktuell, da liegt der annualisierte FFO ja bei 1,87 Euro. Das ist ein Kurs-FFO-Verhältnis von 13,5. Es ist sehr tief. Man kann es also auf ein Verhältnis von 10 hochfahren bis 2025 ohne KE-Aufnahme. Das ist auch im Peer-Group-Vergleich eine sehr, sehr, weiterhin sehr, sehr günstige Bewertung. Was man dazu noch sagen muss, ich vermute, dass wir dieses Jahr noch einen weiteren Zukauf sehen werden. Das heißt, der annualisierte Cashflow dürfte dieses Jahr noch mal ein Stück weiter steigen. Die Rechnung ist weiterhin recht simpel. Wenn wir eine FFO-Bewertung von 13,5 bis 2024/25 halten. Ich rechne übrigens damit, dass diese Mittelfristziele 1 bis 1,5 Jahre früher sogar von D-Pharma erreicht werden. Dann liegt das Ziel irgendwo um die 34, 35 Euro auf die nächsten 2 Jahre. Das ist nicht sensationell, aber das ist total solide, ohne wenig Volatilität. Und die Aktie, da bleiben wir natürlich ganz klar weiterhin dabei.
Roblox, das Metaverse ruft.
Genau, das Metaverse ruft und es wird vermutlich ein riesiges Investitionsthema in den nächsten Jahren. Ja, es sind schon wirklich Dimensionen, die da von den Analysten aufgerufen werden, die wirklich an das heutige Internet sogar herankommen. Langfristig also müssen wir uns mit dem Thema definitiv beschäftigen. Roblox, die betreiben ja schon seit Jahren eine Art Unterhaltungsplattform, die der Vorstellung eines Metaverse insgesamt schon recht nahe kommt. Und auf dieser Plattform, da interagiert eben eine Community mit inzwischen über 47 Millionen aktiven täglichen Nutzer. Die Anzahl ist übrigens seit 2019 im Schnitt pro Jahr um 58% gewachsen. Wir sehen also eine sehr, sehr schöne Dynamik hier. Es wird insbesondere bei Jugendlichen, bei über 13-Jährigen genutzt. Da ist Roblox enorm populär geworden. Und diese Nutzer, die geben dort eben, ich kann es selber nicht nachvollziehen, aber es ist eben so, die geben dort für sogenannte Items extrem viel Geld aus. Und so gesehen wird für Roblox eben für 2022 schon ein Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar erwartet. Man muss sagen, die Bewertung ist hoch. Das steht gegen 64 Milliarden Dollar Börsenwert, entspricht also einer 20-fachen Umsatzbewertung. Aber das muss man auch sagen, das Unternehmen arbeitet bereits mit einem operativen sogar mit einem freien Cashflow von 500 Millionen Dollar, was sehr solide ist. Das relativiert die Bewertung insgesamt ein bisschen. Klar, hohe Bewertung, aber das Thema ist eben hochspannend und deshalb würde ich sagen, mit kleinem Geld kann man bei so einem Wert sicherlich mitspielen.
Das waren schon die ersten 4 Aktien aus unseren Reihen. Jetzt kommen 4 Zuschauerwünsche, Vorschläge aus Ihren Reihen und wir beginnen damit der Rio Tinto. Da sind die Eisenerze im Sturzflug, Volker. Was macht das mit Rio Tinto?
Rio Tinto ist eben auch in den Sturzflug übergegangen, aber es wird nun interessant. Klar, die Eisenerzpreise sind massiv unter Druck. In wenigen Monaten hat sich ja der Eisenerzkurs oder beziehungsweise die Futures darauf mehr als halbiert. Wir liegen jetzt um die 92 Dollar die Tonne. In den letzten Jahren, vielleicht mal so zur Einschätzung, da schwankte der Preis zwischen 50 und 200 Dollar. Der Durchschnittspreis in den letzten 15 Jahren lag so um die 110 Dollar. 2019 waren es übrigens 93 Dollar. Grund für diesen Absturz der Eisenerzpreise, Eisenerz ist für Rio Tinto ja mit Abstand der wichtigste Rohstoff, ist eben China. Und China hat eben vor kurzem noch Stahl in Rekordmengen produziert. Und das tut man eben im Moment nicht mehr. Man will eben in diesem Jahr die Stahlproduktion auf das Niveau von 2020 bringen. Das heißt, für die restlichen Monate dieses Jahres fährt man die Stahlproduktion rasant runter. Und das eben ist eben der Grund, warum die Eisenerzpreise so unter Druck gekommen sind. Ich glaube aber, dass sich das 2022 dann auch wieder über das Jahr relativieren und auch stabilisieren wird. Wir sehen dazu ein Infrastrukturprogramm, was in den USA ja nun beschlossen wurde und was nächstes Jahr schon erste Umsätze bringen wird. Da wird man sicherlich auch Eisenerz und Stahl benötigen. Das spielt also auch eine Rolle, wenn sich der Eisenerzpreis dann wieder stabilisieren wird. Für 2022, da kalkuliere ich bei Rio Tinto, die übrigens mit dem aktuellen Eisenerzpreis durchaus gut zurechtkommt, mit einer Dividendenrendite von 6%, wenn der Preis so etwa bleibt, was ich auch vermute. Ich denke, wir sind schon nah irgendwo an einem Boden dran. Man will ja 40-60% des Gewinns je Aktie grundsätzlich an die Aktionäre ausschütten. Und deshalb halte ich auch das Restrisiko inzwischen doch für gering. Wir haben weiterhin ein tief einstelliges KGV für nächstes Jahr, trotz dieser niedrigen Eisenerzpreise. Und deshalb haben wir auch die Aktie vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen, in unser passives Einkommenportfolio gekauft, wo es eben um dividendenstarke Werte geht.
Nicht im Sturzflug, sondern in diesem Jahr einfach nur seitwärts gelaufen ist die Mercado Libre.
Eigentlich ein spannendes Unternehmen. Das Unternehmen ist ja nicht nur der größte Online-Marktplatz Südamerikas, sondern es baut da drumherum auch inzwischen ein sehr großes Fintech-Ökosystem auf, auch das größte Südamerikas. Und daraus resultieren in den nächsten Jahren sicherlich hochinteressante Synergien, Netzwerkeffekte und so weiter. Man muss eben die Dimensionen sehen, wenn man versucht, Mercado Libre einzuschätzen. Südamerika, Mittelamerika, die haben insgesamt eine Bevölkerung von etwa 650 Millionen Menschen. Und man muss eben sehen, dass Mercado Libre hier inzwischen schon 135 Millionen Nutzer adressiert. Das entspricht etwa einem Anteil von 20% der Gesamtbevölkerung dieser Region. Vergleichen wir das mit Amazon in den USA. Amazon adressiert inzwischen schon 2/3 der Bevölkerung. Die geben $100 im Schnitt im Monat aus. Und bei Mercado Libre sind es gerade mal $20. Das heißt, wir haben hier schon eine zukünftige Dynamik, die wahrscheinlich deutlich über der von Amazon am Ende liegen wird. Ich habe mir die Zahlen zum 3. Quartal angeguckt. Die waren in Ordnung. Man lag beim Umsatz leicht 30 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Das war kein Drama, aber man hatte 73% Netto-Umsatzzuwachs, was an sich schon recht ordentlich ist oder was sogar sehr stark ist. Der Gewinn je Aktie, der hat die Erwartungen sogar geschlagen. Okay, eine KGV-Betrachtung ist hier sicherlich noch sinnlos, weil man ja noch relativ am Anfang der Entwicklung steht. Wir kommen auf eine 8-fache Umsatzbewertung, auch nicht vom Pappe. Das ist durchaus ambitioniert. Wir hatten kurzfristig eine Kapitalerhöhung gesehen, die jetzt nochmal zusätzlich wahrscheinlich auf den Wert erstmal deckelt in Höhe von 1,55 Milliarden Dollar. Aber die Seitwärtsbewegung, die wir jetzt sehen, die bietet nach unten dann durchaus auch irgendwann sicherlich eine Abstaubergelegenheit. Wir haben jetzt im Aktionärsbrief gesagt, so um $1,350 würden wir so ein Abstauberlimit für Mercado Libre platzieren.
Dann kommen wir jetzt zur deutschen 3D-Hoffnung. Das ist die SLM Solutions, Volker. Deine Einschätzung?
Ja, die liegt leider wie Blei bei uns im Depot. Wir haben sie vor einigen Monaten bei uns ins Briefdepot auch gekauft. Ich bin aber nicht sonderlich zufrieden damit. Wir haben sie um 18 Euro gekauft. Es ist noch nicht wirklich was angebrannt, aber es hat sich auch nach oben nichts getan. Obwohl, und das muss man betonen, obwohl eigentlich, sämtliche Dinge, die ich erwartet habe, für dieses Unternehmen eingetroffen sind. Man hat neue Aufträge jetzt verkündet, man hat die Mittelfristprognose erhöht und Man hat einen soliden Ausblick auf 2022 gebracht. Wir haben auch kurzzeitig immer wieder Kurssprünge nach oben gesehen, die aber dann wieder, warum auch immer, ich weiß es nicht, sofort abverkauft worden sind. Grundsätzlich ist die Story von SLM ja interessant. Es ist ja hier ein Gamechanger am Werk für SLM und der heißt NXG römisch 12600. Es soll die schnellste 3D-Druckmaschine in der metallbasierten additiven Fertigungsindustrie sein. Selbst bei SpaceX soll inzwischen ein Prototyp dieser Maschine stehen. Es sind doch deutliche Aufträge aus der Autoindustrie zu erwarten. Das Interesse soll recht groß sein. Für 2022 hat man jetzt ein Umsatzwachstum von 35% avisiert auf 100 Millionen Euro. In den nächsten 5 Jahren, etwa bis 2026, soll sich der Umsatz sogar verfünffachen, laut dem CEO. Allerdings, wir haben auch einen Börsenwert jetzt von knapp 360 Millionen Euro. Dazu kommt noch ein 58 Millionen Euro-Volumen-Wandler, den man ja auch berücksichtigen muss. Aber dennoch, die Bewertung ist da nicht so ganz aus der Welt. Also es gab für 3D-Druckaktien sicherlich schon in der Vergangenheit massiv höhere Bewertungen. Also grundsätzlich von der Story interessant, aber Fakt ist auch einfach, der Markt honoriert gute Nachrichten nicht. Und wenn ein Markt wirklich gute Nachrichten nicht honoriert, dann bin ich auf aktuellem Niveau auch nicht unbedingt bereit dazu, die Aktie zu kaufen. Also wir haben sie im Depot, wir schauen mal, was kommt, aber wir kaufen im Moment auch nicht zu, sondern haben uns sogar via Stop-Loss bei 15 Euro abgesichert.
Und damit sind wir beim letzten Wert für heute, das ist die Covestro. Da hast du gesagt, billiger geht es nicht, Volker.
Ja, das ist auch so eine Phänomenaktie, die eigentlich auch permanent gute Nachrichten bringt, die auf den, oder nicht nur auf den ersten Blick, es ist Fakt, die Aktie ist dramatisch unterbewertet. Covestro zählt ja zu den weltweit führenden Herstellern von sogenannten Hightech-Polymerwerkstoffen. Das wird in sämtlichen Industrien gebraucht, vom Auto bis zur Textilindustrie. Das dritte Quartal konnte eigentlich gar nicht besser sein. Für 2021 werden 3,2 Milliarden EBITDA avisiert. Setzen wir das ins Verhältnis zum Börsenwert, der liegt bei 10,8 Milliarden Euro etwa. Also wir sprechen hier von einer dreifachen EBITDA-Bewertung. Eigentlich ein Witz, das KGV liegt bei 6. Der Run auf die Produkte von Covestro, der ist wirklich groß. Und der CEO, der versichert ja auch, dass es sich hier wirklich um echte Nachfrage handelt und nicht einfach um eine Nachfrage, um einfach nur diese Polymerwerkstoffe zu sichern, um das Lager aufzubauen. Nein, er sagt, es ist eine echte Nachfrage, es wird auch ad hoc wirklich gebraucht. Covestro ist grundsätzlich für mich ein Übernahmekandidat. Sie tut sich zwar schwer, aber gleichwohl aufgrund des niedrigen Bewertungsansatzes nach unten sehe ich eigentlich so gut wie gar keine Risiken. Nach oben wiederum sind 70 bis 80 Euro machbar. Ich glaube, Goldman Sachs sieht sogar Kurse über 90 Euro und hat sie, glaube ich, auch auf der Conviction Buy List stehen. Also durchaus ein Wert, den man sich ins Depot legen kann, ja.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Volker, ich darf mich von dir als erstes verabschieden, wünsche dir viel, viel, viel Erfolg für das Börsenspiel heute Abend bei den Kollegen Danke. Von Aktienlust. Da drücken wir dir ganz fest die Daumen. Darf ich bei Ihnen verabschieden, verehrte Zuschauer, wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse. Schon jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und natürlich Walter Thissen. Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt, dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa Bernecke Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.